Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Pippi, Michel, Kasan vom Dach, die Kinder vom Bullerbü, Ronja Räubertochter, Krümel und Jonathan aus Die Brüder Löwenherz, Madita. Alles bekannte Namen, man kennt sie, oder viele von uns zumindest kennen diese Figuren von Astrid Lindgren, die aus ihren Werken entstammen. Und manchmal, wenn man gerade mit diesen Figuren von Astrid Lindgren aufgewachsen ist, dann ja, kann man den Eindruck bekommen, dass die eben jeder kennt. Man muss sie doch irgendwie kennen. Schließlich hat man als Kind eben jeden Abend irgendwie, entweder aus einer Bullerbü, einer Michel, einer Pippi-Langstrumpf-Geschichte oder wie auch immer, vorgelesen bekommen. Und dann erreichte mich aber vor ein paar Wochen eine Mail einer Hörerin. Auf diese Mail bin ich ja in der letzten Sendung auch schon eingegangen, wo es um Astrid Lindgren allgemein gegangen ist. Und die sagt, ja, ich bin eben nicht mit Astrid Lindgren aufgewachsen. Ich habe diese Bücher, die Figuren als Kind nicht kennengelernt. Und jetzt stehe ich da, selber Mutter, und ich habe keinen richtigen Überblick. Ich weiß nicht genau, was kann ich oder welche Bücher kann ich in welchem Alter meinen Kindern selber vorlesen. Wäre es dann nicht möglich, so einen kleinen Überblick zu geben, einen kleinen Ratgeber für Eltern, die vielleicht noch nicht so viel mit Astrid Lindgren in Kontakt gekommen sind? Und diese Mail, die, das habe ich auch in der letzten Woche erzählt, die hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil es wahrscheinlich öfter mal so ist, dass man, wenn man sich eben sehr intensiv mit Schweden auseinandersetzt, dass man dann Dinge für gegeben oder für bekannt erachtet, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Vielleicht gilt das auch für die allgemeine Geografie in Schweden, dass ich gerne von irgendwelchen Orten spreche, hier und da und dort oder von Regionen, aber jemand, der noch nie in Schweden war, der hat die dann vielleicht nicht sofort auf dem Schirm. Vielleicht muss ich da manchmal ein bisschen langsamer vorgehen, das ist eine, und vielleicht auch mehr so grundlegende Folgen machen. Das ganz Grundlegendes zur Geografie beispielsweise in Schweden. Wie ist das Klima? In welchen Regionen? Welche Regionen gibt es denn überhaupt? Und so weiter und so fort. Oder eben auch, wer ist eigentlich Astrid Lindgren und was sind ihre Figuren? Welche Figuren gibt es? Und deswegen will ich mich heute, nachdem ich in der letzten Woche näher auf Astrid Lindgren eingegangen bin, ihr Leben vorgestellt habe, heute auf ihre Werke eingehen. Das wird aber heute nicht ausreichen. Sie hat so unglaublich viel geschrieben. Deswegen werde ich heute erstmal nur 5 Werke vorstellen und dann in einer späteren Folge nochmal weitere 5. Damit habe ich dann 10 Werke und auch das reicht bei weitem nicht. Astrid Lindgren war unfassbar produktiv. Sie schrieb wirklich richtig, richtig viel. Auch oftmals nur so kleinere Erzählungen, die aber trotzdem auch sehr, sehr schön sind. Zum Beispiel die Erzählung von Tomte Tommetot beispielsweise. All die bleiben unberücksichtigt. Ich will mich auf die großen Werke, die großen Romane konzentrieren, aber eben nur vollständige halber. Es gibt eben noch viele, viele weitere Werke. Bevor wir aber mit den Werken anfangen, vielleicht nochmal ganz kurz zu Astrid Lindgren selber. In der letzten Woche habe ich ja von ihrer Kindheit, von ihrer Zeit als junge Erwachsene gesprochen, unter anderem. Und diese Zeit, die ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn man ihre Werke verstehen will. Zum einen ihre sehr glückliche Kindheit auf Näs, auf diesem Hof, in der Nähe von Vimmerby, wo sie viel spielen konnte, wo sie Freiheit erleben konnte, wo sie ja ihre Fantasie freien Lauf lassen konnte, wo sie zusammen mit ihren Geschwistern viele Dinge gespielt haben, Spiele, die dann wieder in ihre Werke Eingang gefunden haben. Zum Beispiel das Sachensuchen von Pippi Langstrumpf oder den nicht den Boden berühren Pfad. Das sind alles Dinge, die Astrid Lindgren selbst als Kind gespielt hat. Und einige Bücher, die versuchen, diese Kindheit, dieses Glück, diese Freiheit, die sie als Kind erlebt hat, die wieder aufleben zu lassen. Auch, und das ist das Zweite, weil Astrid Lindgrens erster Sohn, Lasse, nicht so eine Kindheit hatte. Dem konnte sie diese Kindheit nicht geben, die sie selbst hatte. Sie musste ihr Kind im Ausland gebären. Lasse lebte dann die ersten 3 Jahre erstmal bei einer Pflegefamilie. Das heißt, sie konnte nicht für ihn da sein, so wie sie es eigentlich wollte. Und ja, sie hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie hat ihn im Stich gelassen. Sie hat ihn alleine gelassen und er hatte natürlich auch nicht die Vaterfigur. Der Vater, der Redakteur von der Vimmerby Tidning, der war für ihn nicht greifbar, der war nicht da. Das heißt, er hatte keine direkte Vaterfigur und auch das prägt ganz, ganz viele Figuren in den Werken von Astrid Lindgren. Also einerseits diese glückliche Kindheit, dieses vielleicht auch, ja, dieses Bullerbü-Schweden-Idyll einerseits und andererseits so ein bisschen einsame Kinder, traurige Kinder, Kinder, denen die Vaterfigur fehlen. Und wenn wir jetzt da in diese Werke eintauchen, dann werden wir feststellen, diese beiden Motive, die tauchen wirklich immer und immer wieder auf. Das sind so übergreifende Elemente, die sich einfach durch das ganze Werk von Astrid Lindgren durchziehen. Ja, fangen wir mal an mit dem wahrscheinlich berühmtesten Werk von Astrid Lindgren. Nicht der Erstling, aber das erste Buch, mit dem sie richtig bekannt wurde, mit dem sie den Durchbruch schaffte, das ist Pippi Longstrumpf oder Pippi Langstrumpf. Es erschien das erste Buch 1945. Es gibt auch insgesamt drei Bände. Pippi Langstrumpf ist das erste. Dann Pippi geht an Bord und Pippi in Takatuka-Land. Die beiden weiteren Bände, die erschienen dann 1946 und 1948 und in Deutschland oder in der deutschen Übersetzung immer so ein paar Jahre mit Verzug. Entstanden sind die Geschichten um Pippi Langstrumpf, als Astrid Lindgren ihrer kranken Tochter Karin Geschichten erzählte. Beretta um Pippi Langstrumpf, sagte sie. Also erzähl von Pippi Langstrumpf, sagte oder forderte die Karin. Und damit war der Name geboren. So erzählt es zumindest Astrid Lindgren später. Das heißt, Pippi Langstrumpf war keine Kreation oder der Name zumindest war keine Kreation von Astrid Lindgren, sondern von ihrer Tochter. Und dann erzählte sie eben von dieser ja verrückten, mehr als außergewöhnlichen Pippi. Sie dachte sich eben, wer schon Pippi Langstrumpf heißt, ja, der muss wirklich sehr außergewöhnlich. Vielleicht auch ein bisschen seltsam, ein bisschen komisch sein. Und das ist Pippi auf jeden Fall. Bis es aber publiziert wurde, hat es ein bisschen gedauert. Denn Astrid Lindgren hat mehrere Absagen bekommen. In Schweden zum Beispiel vom Bonnier Verlag und in Deutschland gleich von 7 Verlagen. In Schweden wurde es dann aber von Rabén och Sjögren verlegt und in Deutschland von Oettinger. Und für beide Verlage wurde Astrid Lindgren ja die große Frau, die auch ganz, ganz viel Umsatz natürlich auch für die Verlage generierte. Und vor allem Pippi. Pippi wird ein Riesenerfolg. Bis heute fast 70 Millionen Mal verkauft. In 77 Sprachen übersetzt. Das sind gigantische Werte. Und wie gesagt, es gibt eben nicht nur ein Buch, sondern es gibt drei Bücher. Das erste Buch von 1945, also Pippi Longstrumpf, das wurde illustriert von der dänischen Zeichnerin Ingrid Wang Nyman. Und sie prägte damit auch so ein bisschen den Stil von den Zeichnungen in den, nicht nur in den Pippi-Büchern, sondern in vielen anderen Astrid Lindgren-Büchern. Und dann eben kommt 1946, Pippi geht an Bord, Pippi go ombord. Und Pippi in Takatuka-Land heißt auf Schwedisch Pippi Longstrumpf i Söderhavet. 1948 erschienen. Um was geht es in Pippi Langstrumpf? Pippi Langstrumpf heißt eigentlich Pippi Lotta Victualia Rollgardina Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf. Sie ist 9 Jahre alt, hat unzählige freche Sommersprossen, 2 waagrecht abstehende rote Zöpfe. Sie ist das stärkste Mädchen der Welt und so ziemlich genau das Gegenteil von normal. Die Schuhe sind übergroß, Strümpfe hat sie nur unterschiedlich an. Sie schläft falsch herum im Bett. Und man kann die Liste, was sie noch irgendwie zu einem nicht normalen Mädchen macht, noch lange fortsetzen. Sie zieht alleine eines Tages in die Villa Kunterbunt, die Villa Villekulla, ein. Villa ist im Schwedischen erstmal nicht das Wort für Villa, also wie es im Deutschen heißt, also ein nobles Haus, sondern Villa ist einfach erstmal das Einfamilienhaus. Das heißt, Villa ist kein nichts Besonderes erstmal, aber die Villa Villekulla, also die Villa Kunterbunt, die hat durchaus etwas von einer Villa, also wie man auch das Wort im Deutschen gebraucht. Das ist ein großes Haus, ein älteres Haus mit einem kleinen Türmchen und so weiter und so fort. Ja, und dort lebt sie mit ihrem Pferd, dem kleinen Onkel und der Meerkatze Herr Nilsson. Erst in der Verfilmung, da wurde aus der Meerkatze ein Totenkopfäffchen, aber eigentlich ist es eine Meerkatze. Ja, reich ist sie auch, denn sie hat einen Koffer voll Gold. Damit also vollkommen unabhängig, auch finanziell unabhängig. Ihre Freunde, das sind die Nachbarskinder Tommy und Annika, die bewundern sie für ihre Fantasie, für ihre Lebensfreude, für ihre Unangepasstheit. Dazu muss man auch sagen, Tommy und Annika, die sind eben genau die Kinder, wie man sie sich so idealerweise vorgestellt hat in den 40er Jahren. Brav, gehen gerne in die Schule, lernen, sind hübsch gekleidet, sind brav und artig. Vor allem die Annika, das ist genau das Gegenstück von Pippi. Aber trotzdem freunden die sich an und sie werden wirklich richtig, richtig gute Freunde. Ja, Tommy und Annika sind die gesellschaftlich Angepassten. Pippi hinterfragt gesellschaftliche Normen und Autoritäten mit viel kindlicher Logik und viel Witz. Das beste Beispiel, als sie die Schule besucht, also sie besucht sie nicht lange, aber einmal dann geht sie dann doch mit, und da ist sie recht genervt von den vielen Fragen der Lehrerin. Und daraufhin fragt sie zurück, wenn sie es doch selbst wissen, warum fragen sie dann? Eine kleine Gegenfrage, aber damit wird so dieses Fragen entwickelte Unterrichtsgespräch. Das heißt, der Lehrer fragt die ganze Zeit irgendetwas und es ist eigentlich recht dröge. Und die Schüler versuchen da irgendwie die richtige Antwort zu finden, bis sie mal in Treffer gelandet haben. Das ist auch pädagogisch eigentlich nicht so wahnsinnig prickelnd. Und das hat eben Astrid Lindgren in Form von Pippi Langstrumpf schon 1945 erkannt und in Frage gestellt. Sie war damit ihrer Zeit sehr weit voraus und nicht nur da, sie ist prinzipiell, also Astrid Lindgren, ihrer Zeit oft sehr weit voraus. Pippi ist aber nicht nur einfach irgendwie verrückt und seltsam, sie ist auch sehr selbstlos, übernimmt auch immer wieder Verantwortung für Schwächere, verteidigt Schwächere beispielsweise. Oder sie ist eben auch selbstlos und das zeigt sich beispielsweise an ihrem Geburtstag, da bekommt sie ein Geschenk von Tommy und Annika, aber sie beschenkt auch Tommy und Annika. Denn an ihrem Geburtstag, da will sie auch anderen eine Freude machen. Das ist schon so mal so eine andere Herangehensweise an bestimmte Dinge. Pippi ist meist lebensfroh und vergnügt, aber sie kann auch traurige Momente haben. Etwa, wenn sie an ihre tote Mutter im Himmel denkt. Oder an ihren Vater, der ist irgendwo in der Südsee unterwegs. Da haben wir es wieder, der Vater, der nicht da ist. Eines der Leitthemen eben von Astrid Lindgren. Hier in der Vater, der wird im Schwedischen als N-Kung, also das N-Wort, aber er wird hier als König davon bezeichnet. Und es gab eine lange Kontroverse in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ob das N-Wort aus den Astrid Lindgren oder aus den Pippi-Langstrumpf-Geschichten gestrichen werden soll. Das ist inzwischen auch geschehen. Pippis Vater ist seit 2009 im Schwedischen ein Südseekönig. Gestritten wurde aber, ob Astrid Lindgren der Änderung zugestimmt hätte. Da haben einige gesagt, Astrid Lindgren hätte das nie gewollt, die wollte das nicht. Und andere sagten, doch, das hätte sie und wie auch immer. Aber Antwort liefert ein Interview des Expressen mit Astrid Lindgren aus dem Jahr 1970. Da wurde sie nämlich gefragt, ob sie etwas anders machen würde, wenn sie Pippi nochmal schreiben würde. Und da sagte sie, ja, es könnte ja taget bort en massa idiotier. Speak säkert, att jag inte skulle ha gjort Pippis pappa till negerkung. En vit kille som kommer till Söderhavet och sätter på sig en bambukjol och genast blir negerkung. Nej, tiderna har ändrats och idag hade jag inte gjort honom till negerkung. Han skulle antagligen varit sjökapten eller pirat. Alltså, wenn ich etwas anders gemacht hätte, ja, ich hätte einiges anders gemacht. Ich hätte eine Menge von so Idiotien weggenommen oder weggelassen. Und ganz sicher hätte ich Pippis Papa nicht zum König der N gemacht. Ein weiser Mann, der in die Südsee kommt, sich einen Bambusrock anzieht und sofort zum König wird. Nein, die Zeiten haben sich geändert. Und heute hätte ich ihn ganz sicher nicht zum König der N gemacht. Er wäre wahrscheinlich ein Kapitän gewesen oder ein Pirat. Also, Astrid Lindgren hat das sehr wohl reflektiert und sie selber findet das N-Wort eben nicht passend oder die Bezeichnung von ihrem Papa dafür. Und deswegen, ja, sollte man da, glaube ich, ein bisschen die Emotionen rausnehmen. Es ist, glaube ich, absolut okay, dass es umgeschrieben wurde. Das N-Wort ist beleidigend und verletzend, setzt andere Menschen herab. Astrid Lindgren hat das auch erkannt. Und deswegen sollte man da, glaube ich, nicht so wortgetreu sagen, man darf nie irgendetwas verändern in Texten. Doch, man darf. Und das ist auch in Ordnung so. Aber das nur so eine kleine Zwischenbemerkung. Am Rande, weil diese Diskussion einfach so hochgekocht ist, eine Zeit lang. Ja, dieser Papa, Pippis Papa, der taucht auch auf, aber noch nicht im ersten Band. Im ersten Band wird nur davon erzählt. Im ersten Band, in Pippi Langstrumpf, da zieht Pippi ein, freundet sich mit Tommy und Annika an. Gemeinsam erleben sie da mehrere Abenteuer, die so in sich geschlossen sind. Das sind so kleine Episoden, die man so auch einzeln für die Kinder vorlesen kann und die dann schön abgeschlossen sind. Und alle Abenteuer spielen eigentlich in der Umgebung dieser kleinen Stadt, in dieser kleinen schwedischen Stadt, in der sie leben. Da geht Pippi mal in die Schule, wie auch immer, da gibt's eben so mehrere kleinere Abenteuer. Im zweiten Band wird es so ein bisschen, schon ein bisschen abenteuerlicher. Da geht Pippi an Bord, denn Pippis Vater kommt plötzlich zu Besuch und er möchte gerne mit ihr auf große Fahrt gehen. Das möchte Pippi zunächst auch. Sie freut sich richtig, ihre früheren Freunde, die Matrosen, die da an Bord sind und natürlich ihren Papa wiederzusehen, und sie möchte wieder mit segeln. Doch sie kann und mag sich nicht so recht von ihren Freunden Tommy und Annika trennen, weil da einfach die Freundschaft schon so groß geworden ist. Und deshalb geht sie schlussendlich wieder von Bord und bleibt also da. Im dritten Band, Pippi in Takatukaland, da spielen die ersten Kapitel auch wieder in dieser kleinen namenlosen Stadt in Schweden, in der die Villa Kunterborn steht. Und dann erhält Pippi einen Brief von ihrem Vater, der sie bittet, zu ihm zu kommen. Und jetzt bricht sie zusammen mit Tommy und Annika auf und sie reist nach Takatukaland. Im Schwedischen ist das Ködö-Ködö-Dut-Ö. Und da erleben sie zusammen mehrere lustige Abenteuer und am Ende reisen sie wieder zurück. Auch in Pippi Langstrumpf, auch wenn das viele sehr wilde Geschichten sind, gibt es durchaus einige Anlehnungen an Lindgrens Biografie. Es gibt mehrere Elemente, beispielsweise ihre Kindheit, die hier auftauchen. Zum Beispiel der Limonadenbaum. Dieser Limonadenbaum, der in Pippis Garten steht, so einen ähnlichen Baum gab es auch in Nääs, wo die Kinder viel gespielt haben. Es war da kein Limonadenbaum, aber es war auch so ein Baum, der einfach die Fantasie angeregt hat. Oder das Nicht-den-Boden-Berühren-Spiel. Ein Spiel, das Astrid Lindgren als Kind mit ihren Geschwistern gerne gespielt hat. Und ihr älterer Bruder Gunnar, der nahm sie oft mit zum Sachensuchen. Und auch Pippi wurde später eine leidenschaftliche Sachensucherin. Das heißt, hier merkt man, dass einiges aus ihrer Biografie, aus ihrer Kindheit, was hier auftaucht, und dann eben aber auch wieder dieses Element Pippi, die zwar einen Vater hat, der auch noch lebt, aber der eben nicht greifbar ist für sie, der nicht da ist und das auch Pippi belastet. Auch das ist Teil von ihre Biografie. Wenn du nicht gerne liest oder auch wenn du mit deinen Kindern vielleicht mal die Filme anschauen möchtest, die wurden alle verfilmt mit Inga Nilsson in der Hauptrolle. Regie führte Ulle Hellbohme. Das ist ein Regisseur, der bei Astrid Lindgren-Verfilmungen noch öfter eine wichtige Rolle spielen wird. Er hat eigentlich fast alles irgendwie mal verfilmt. Und diese Verfilmungen, die sind auch sehr nett, kann man wirklich schön und problemlos anschauen, auch schon mit kleineren Kindern. Außerdem gibt es noch einen vierten Film, Pippi außer Rand und Band. Im Schwedischen heißt es På rymmen mit Pippi Långstrump. Und der basiert auf einzelnen Episoden aus den Büchern. Das Drehbuch schrieb auch Astrid Lindgren, aber es gibt keinen Roman keinen ganzen Roman als Grundlage für diesen Film. Das sind die bekannten Filme mit Inga Nilsson in der Hauptrolle. Aber die allererste Verfilmung, die stammte bereits aus dem Jahr 1949, also wirklich sehr, sehr früh. 1945 erschien das Buch, 4 Jahre später schon die erste Verfilmung. Regie führte Per Gunnvall. Diese Verfilmung ist aber eher unbekannt, auch nur schwarz-weiß. Da ist man dann doch filmtechnisch noch ein paar Jahre weiter zurück in der Vergangenheit. Das heißt wirklich schon auch ein einzigartiger Film natürlich, weil es eben der erste Film ist. Aber die bekannten, die sind die mit Inga Nilsson in der Hauptrolle. Ab wann kannst du Pippi Langstrumpf mit deinen Kindern lesen? Laut Oetinger, also dem deutschen Verlag von Astrid Lindgren, ab 6 Jahren. Meiner Meinung nach geht das aber auch schon ein bisschen früher. Aber Pippi Langstrumpf kann auch manche Kinder irritieren, weil sie eben so alleine ist, aber das erstmal gut findet, weil sie keine Eltern hat und sagt, ja, dann kann ich eben tun lassen, was ich will. Ich muss mich selber ins Bett bringen und kann da selber entscheiden, wann ich ins Bett gehe. Das irritiert auch manche Kinder. Das heißt, viele, viele Kinder lieben Pippi Langstrumpf, aber ich kenne auch manche Kinder, die sagen, sie finden irgendwie Pippi so komisch, so seltsam. Auch die gibt es durchaus, die da vielleicht, wenn sie noch so 4, 5 Jahre alt sind, vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben im Umgang mit Pippi Langstrumpf. Kommen wir zu einer weiteren Reihe, die zwar nicht ganz so bekannt ist wie Pippi Langstrumpf, aber gerade in Deutschland auch sehr, sehr bekannt und beliebt und die eben auch so ein Synonym geworden ist für so ein Schweden-Idyll. Das sind die Kinder aus Bullerbü. Also eigentlich heißt das Buch Wir Kinder aus Bullerbü, aber so umgangssprachlich hat sich irgendwie die Kinder aus Bullerbü durchgesetzt. So hieß auch die Verfilmung, vielleicht hat sie sich deswegen durchgesetzt. Diese Bücher, die entstanden in den Jahren 1947 bis 1952. Zuerst mal A Lovey Born i Bullerbyn, also wie Kinder aus Bullerbyn 1947. Kam also relativ bald nach Pippi Langstrumpf. Dann kam Mehr von uns Kindern aus Bullerbü, Mehr om os Born i Bullerbyn 1949 und Immer lustig in Bullerbü, Bora Rolit i Bullerbyn 1952. Daneben gibt's noch Bilderbücher wie Weihnachten in Bullerbü oder Kindertage in Bullerbü. Das heißt, da gibt's noch so ein paar so kleinere Geschichten drumherum. Diese Bücher, Wir Kinder aus Bullerbü, die erzählen vom idyllischen Leben in einem kleinen schwedischen Dorf, das aus drei Höfen besteht, dem Nord-, dem Mittel- und dem Südhof. Erzählt wird die Geschichte von Lisa, das ist die Ich-Erzählerin. Die Siebenjährige lebt mit ihren Brüdern Lasse und Bosse, den Eltern und einem Knecht und einer Magd auf dem Mittelhof. Im Südhof wohnen Ole, das Baby Kerstin und Oles Eltern. Und im Nordhof Britta und Inga mit Eltern, dem Großvater und einem Knecht. Ja, und diese Kinder hier in Bullerbü, die erleben klein und meist völlig ungefährliche Alltagsabenteuer. Meist das Leben idyllisch und auch so ein bisschen idealisiert. Da passiert nicht wirklich viel. Das Leben auf dem Bauernhof beispielsweise. Das erscheint nicht hart. Das ist eben Bullerbü. Auch das Leben von den Knechten und Mägden, die sind nicht irgendwie kaputt und arbeiten und schuften richtig hart. Nein, das ist alles recht idyllisch. Die Kinder spielen viel, sind sehr naturverbunden, haben zwischendurch durchaus auch kleinere Konflikte, so Jungs-Mädchen-Konflikte oder Geschwisterkonflikte. Gerade Lisa hadert manchmal mit ihren beiden Brüdern, Lasse und Bosse, oder wird von ihnen geärgert, das kommt durchaus vor. So, ja, eben kindliche Konflikte, aber alles in allem ist es harmlos. Und das ist so vielleicht das Buch, neben Adita vielleicht noch, das Buch schlechthin, wo man merkt, wie Astrid Lindgren so ihre eigene Kindheit wieder auferleben lassen wollte. Das sind Geschichten aus der Zeit von Lindgrens Kindheit, spielt auch in dieser Zeit, irgendwo in den 1910er, 1920er Jahren in Småland. Und auch Bullerbü, das gibt es wirklich, nämlich der Ort Sevedstorp. Liegt so ein bisschen ja südwestlich von Vimmerby. Und das ist das Dorf, in dem ihr Vater aufwuchs. Und da kann man heute auch noch hingehen und eben, da gibt's diese drei Höfe, die sind privat bewohnt. Das heißt, man sollte dann nicht in den Garten reingehen oder so. Aber man kann eben durchlaufen und sich die drei Höfe anschauen. Die drei Bullerbü-Höfe oder die Höfe von Sevedstorp. Ja, also hier wird so ein bisschen die eigene Kindheit idealisiert, emporgehoben. Es sind nette Geschichten, harmlose Geschichten. Da, wie gesagt, sind manchmal so kleinere Abenteuer. Manchmal wird's ein bisschen unheimlich, aber das hört auch ganz schnell wieder auf. Das heißt, das kann man wirklich mit kleinen Kindern gut lesen. Oettinger sagt ab 4 Jahren und dem kann man sich, glaube ich, auch wirklich anschließen. Es geht hier um das Landleben, um Geborgenheit, um Freundschaft, Gemeinschaft. Es geht um so diese kindliche Freude auch an einfachen Dingen, dass man mit ganz einfachen Dingen tolle Spiele machen kann. Und damit ist es eben einfach für kleine Kinder wirklich gemacht. Irgendwann mal, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, werden die Kinder von Bullerbü aber auch so ein bisschen langweilig, weil das eben so alles so harmlos ist. Das ist bei Pippi Langstrumpf oder bei Michel beispielsweise, ist es anders. Die haben, so nehme ich das zumindest wahr, auch wenn ich so meine Nichten und Neffen anschaue, Michel oder Pippi, die funktionieren auch noch, wenn die Kinder dann 10, 11, 12, 13 Jahre alt sind oder so. Aber die Kinder von Bullerbü, das ist schon so etwas 4, 5, 6, 7, 8 Jahre und dann nimmt das Interesse allmählich daran ab. Auch die Kinder von Bullerbü wurden verfilmt von Olle Hellboom 1960 als TV-Serie und dann 1986 gab es noch einen weiteren Film von Lasse Hallström. Lasse Hallström ist einer der bekanntesten schwedischen Regisseure überhaupt und der verfilmte das dann als Film. Also Olle Hellboom als Serie funktioniert auch sehr gut als Serie, weil das eben auch so kleinere einzelne Episoden sind, die dann in sich abgeschlossen sind. Ja, dass die Kinder von Bullerbü, gerade für Kleinkinder, perfekt zum Vorlesen. Auch ein Werk aus der Frühzeit von Astrid Lindgren, 1946, das erste erschienen, also noch vor den Kindern von Bullerbü, aber direkt nach Pippi Langstrumpf, das ist Kalle Blomqvist. Kalle Blomqvist ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie die Kinder von Bullerbü oder Michel oder Pippi oder so, aber trotzdem ein ziemlich faszinierendes Werk. Auch hier gibt es wieder drei Bücher. Das kommt relativ häufig vor bei Astrid Lindgren, dass immer drei, dass es immer so eine Trilogie gibt. Hier 1946 der Meisterdetektiv Kalle Blomqvist, 1951 erschien Kalle Blomqvist lebt gefährlich und 1953 Kalle Blomqvist, Eva Lotta und Rasmus. Das sind die drei Bücher. Und immer wenn ich an Kalle Blomqvist denke, dann kommt mir so ein Schwedenurlaub mit meinen Eltern in Erinnerung. Wir haben da immer so ein kleines Urlaubsgeschenk bekommen am Anfang des Urlaubs. Da konnten wir irgendwas uns aussuchen, was wir haben wollten, was wir dann auch im Urlaub irgendwie nutzen können. Und ich habe mir damals, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Und ich habe mir da eine Kassette eben mit der Geschichte von Meisterdetektiv Kalle Blomqvist ausgesucht. Ja, und diese Kassette, die lief, das Hörspiel, das lief den ganzen Schwedenurlaub rauf und runter. Ich weiß nicht genau, wie es meine Eltern durchgehalten haben. Ich fand es toll und ich konnte die Geschichte in- und auswendig, meine Eltern wahrscheinlich auch. Deswegen, ja, habe ich da an Kalle Blomqvist sehr, sehr gute Erinnerungen und sehr positive Erinnerungen, weil er mich eben einen ganzen langen Schwedenurlaub begleitet hat. Dieser Kalle ist im ersten Band 13 Jahre alt, in den nächsten beiden Bänden dann 14 und 15 Jahre alt und er lebt in der fiktiven schwedischen Kleinstadt Lillköping. Er möchte ein berühmter Detektiv sein, Sherlock Holmes beispielsweise, ist eine seiner großen Vorbilder. Und dieser Kalle hat einen imaginären Freund. Oft liegt er im Garten und erzählt diesem von seinen Fällen und Abenteuern. Manche, ja, die machen sich so ein bisschen lustig über Kalle und seinen imaginären Freund. Aber dafür weiß Kalle genau, wie man als Detektiv arbeitet, weil er schon in vielen Geschichten, die er diesem imaginären Freund erzählt hat, das alles durchdacht hat. Ja, und so löst er dann auch irgendwann mal im richtigen Leben gemeinsam mit seinen Freunden Anders und Eva Lotta 3 Fälle. Also in jedem Band gibt es einen zentralen Fall. Das sind so einfache Streiche. Im ersten Band ist es noch relativ harmlos. Dann in Band 2 und 3, da wird es richtig, ja, ernst mit richtigen Kriminalfällen, einem Mord und Entführungen. Die drei Freunde, die haben eine Bande gebildet. Die Weiße Rose. Auch ganz interessant, dass es ausgerechnet die Weiße Rose heißt. Ja, und neben dieser Weißen Rose gibt es noch eine andere Bande. Das ist die Rote Rose. Und da sind auch 3 Kinder, Sixten, Jonte und Benka. Beide Banden sind verfeindet und kämpfen um einen mystischen Stein, den Großmummrich. Wenn es aber richtig ernst wird, dann arbeiten die beiden Banden auch zusammen. Das heißt, diese Feindschaft zwischen den beiden Banden, das ist eher so ein bisschen so ein kindliches Spiel. Wenn es einmal richtig ernst wird, dann helfen die sich auch gegenseitig. Aber trotzdem ist es eben der Krieg der Rosen, also der Weißen Rose gegen die Roten Rosen. Und der Krieg der Rosen ist auch eine Anspielung an den englischen Rosenkrieg, den es ja historisch auch wirklich gab. So kommen auch einige abgewandelte Shakespeare-Zitate aus Shakespeares Drama Henry VI. Vor. Das spielt ja in dieser Zeit über die Rosenkriege und das hat Astrid Lindgren dann sehr, sehr geschickt mit eingebaut. Das macht sie sowieso sehr gerne, so Zitate einzubauen oder auch Sprache, Sprachstile nachzuahmen aus einer gewissen Zeit. Und so ist es eben auch hier. Ja, Kalle hat 2 richtig gute Freunde, einmal Anders, der kommt aus recht schwierigen Verhältnissen. Sein Vater schlägt ihn wahrscheinlich, das wird nie so ganz deutlich, aber es gibt Anzeichen dafür. Und deshalb ist Anders gerne außer Haus und lieber zusammen mit Kalle auf Abenteuerzügen. Und wie Kalle ist auch Anders ein wenig in Eva Lotta verliebt. Beide wollen sie mal später heiraten. Eva Lotta wiederum ist die Tochter des ortsansässigen Bäckers und sie ist so, ja, so gar nicht richtig mädchenhaft. Einmal rügt sie deswegen ein Polizist, er sagt zu ihr, sie soll sich doch bitte mal mädchenhafter kleiden und da entgegnet sie nur, ach, mädchenhaft ist nur Montag. Und das ist so typisch, eben nicht nur Eva Lotta, sondern das ist auch typisch Astrid Lindgren. Mädchenhaft, nee, das ist nur Montag. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, gerade im 2. Band, da wird es richtig spannend, hier wurde ein Mann ermordet, Eva Lotta, die sah den Mörder und der Mörder wiederum weiß, dass Eva Lotta ihn entlarven kann. Das heißt, er verfolgt dann wiederum sie und das wird, ja, da wird es durchaus richtig, richtig spannend. Und auch das 3. Buch, das ist ein Entführungsfall in den Scheren, auch das ist durchaus sehr, sehr spannend. Deswegen nicht mehr für die ganz kleinen Kinder geeignet. Oettinger sagt beim 1. Band ab 9 Jahren, bei den Bänden 2 und 3 ab 10 Jahren und ich denke mal, da kann man sich anschließen. Auch Kalle Blomqvist wurde verfilmt, mehrfach verfilmt. Die erste Verfilmung stammt aus dem Jahr 1947, ist somit die erste Verfilmung eines Lindgren-Klassikers. Und auch, ja, mal wieder Olle Hellboom. Er verfilmte auch Kalle Blomqvist, den 2. Band 1957. Ja, diese ganzen Verfilmungen sind alle schon etwas älter. Das merkt man ihnen auch an. Die sind filmtechnisch oftmals, ja, man muss da mal so ein bisschen schmunzeln vielleicht, aber sie funktionieren gerade auch für Kinder nach wie vor sehr, sehr gut. Die Schnitte sind relativ langsam, es gibt auch einige Filmfehler darin. Das ist kein Vergleich mehr, wenn man zum Beispiel auch die Verfilmung dann bei Ronja Räubertochter, die alte Verfilmung, vergleicht mit der Netflix-Serie, die jetzt ganz neu entstanden ist. Die sind natürlich filmtechnisch viel, viel moderner. Da ist viel mehr mit Tricktechnik gearbeitet worden. Das ist toll natürlich. Auch sind die Schnitte schneller. Prinzipiell werden die Filme heute viel, viel schneller geschnitten als früher. Aber trotzdem, die alten Verfilmungen, die funktionieren mit Kindern sehr, sehr gut. Die kann man sich gut anschauen. Kommen wir zu dem vierten Buch in dieser heutigen Folge. Auch das ein Buch aus den frühen Jahren. Also ich mache das so ein bisschen chronologisch, dass ich heute erstmal die Bücher aus den frühen Jahren vorstelle und dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge dann Bücher, die so ein bisschen später entstanden sind. 1954, da entstand oder kam heraus Mio, mein Mio. Und das ist für mich eines der schönsten Bücher von Astrid Lindgren überhaupt. Auch wenn es nicht zu den bekanntesten gehört. Es wird auch von der Kritik wirklich hoch gelobt aufgrund der fantastischen und oftmals so leicht auch archaischen Sprache. Das ist eine ganz, ganz tolle Sprache bei Mio, mein Mio. Wirklich toll erzählt und einfach eine super schöne Geschichte. Es geht hier um den einsamen weißen Jungen Bo Wilhelm Olsson und einfach nur Bosse genannt, 9 Jahre alt. Er lebt in Stockholm bei seinen nicht sehr sympathischen und noch weniger empathischen Pflegeeltern Edla und Sixten. Bosses Mutter ist bei der Geburt gestorben und sein Vater ist irgendwo verschwunden. Die Pflegemutter sagt, er sei Nichtsnutz, das will aber Bosse nicht wahrhaben. Und er sehnt sich sehr nach seinem Vater. Da haben wir es wieder, dieses wiederkehrende Motiv bei Astrid Lindgren. Und er will auch so einen Vater haben, so wie Benka, sein bester Freund. Der hat einen Vater, mit dem kann er tolle Dinge erleben, einfach auch so gemeinschaftliche Dinge erleben. Und eines Tages, da wird Bosse auf den Markt geschickt, von seiner Pflegemutter sowas einkaufen. Und da geschehen einige sehr, sehr merkwürdige Dinge und am Ende dieser Kette von merkwürdigen Dingen, da wird Bosse von einem Geist ins Land der Ferne, im schwedischen Land i Fjärran, mitgenommen. Dort trifft er auf seinen Vater, der hier König ist in diesem Land der Ferne. Und er trifft auf Jumjum. Jumjum ist so eine Art Spiegelbild seines Freundes Benka. Und dieses Land der Ferne ist erstmal ein sehr, sehr idyllisches, schönes Land, aber dieses Land wird vom bösen Ritter Kato bedroht. Dieser hat ein steinernes Herz und er entführt Kinder in sein Reich, das Land außerhalb, so heißt es, und verwandelt dort die Kinder in so steinerne Vögel. Also das ist durchaus, ja, durchaus ein bisschen gruselig. Und Mio und Jumjum, die nehmen den Kampf gegen Kato dann schließlich auf. Das heißt, es wird so ein richtiger Kampf, gut gegen böse, sehr, sehr klassisch auch für Fantasy-Bücher natürlich. Und das ist auch so der erste große Fantasy-Roman von Astrid Lindgren. Später kommen noch mit Brüder Löwenherz und Ronja Räubertochter hier noch weitere, die so zumindest teilweise auch fantastische Literatur sind. Und Mio, mein Mio ist so ein ganz, ganz klassisches Fantasy-Werk. Und es weist auch, und diese Geschichte weist auch sehr große Ähnlichkeit mit der Geschichte Prinz Florisdorn und der Riese Bambam von Anna-Maria Roos auf. Diese Geschichte, die entstand oder schrieb Anna-Maria Roos Anfang des 20. Jahrhunderts und sie wurde der kleinen Astrid, als sie noch ein Kind war, von der Nachbarin Edith vorgelesen. Und Astrid Lindgren sagte selber später aus, dass dieses Vorlesen bei ihr die Liebe zum Geschichtenerzählen eingepflanzt habe. Und sie ist dieser Nachbarin Edith zeitlebens so dankbar, dass sie eben diese Geschichten vorgelesen hat, weil sie die prinzipiell geprägt, also nicht nur die Geschichte an sich sie geprägt hat, sondern eben auch das Vorlesen, das Geschichtenerzählen sie geprägt hat. Ja, und da gibt es eben viele, viele Vergleichbarkeiten oder Ähnlichkeiten. Das heißt, sie hat ihre Geschichte, Mio, mein Mio, auf dieser Geschichte von Prinz Florisdan und dem Riesen Bambam aufgebaut. Mio, mein Mio, ich würde so ab 8 Jahren vielleicht empfehlen. Da kann man es, glaube ich, gut lesen, entweder selber lesen oder eben auch vorlesen. Das wurde auch verfilmt und zwar 1987 mit ja wirklich einer Starbesetzung unter anderem mit Christian Bale als Yum Yum. Das war so, glaube ich, seine zweite große Kinorolle, kurz vor seinem ganz, ganz großen Durchbruch. Also hier kann man Christian Bale noch in seiner Jugendrolle oder sehen oder in seiner Kinderrolle sehen. Und Kato wurde gespielt von Christopher Lee. Also wirklich, ja, große Schauspieler, die hier mitgespielt haben. Und auch eine tolle Burg. Katos düstere Burg, das wurde gedreht am Aileen Donan Castle in Schottland. Das kennst du sicherlich, diese Burg, die ist ja schon fast ikonografisch. Deren Bild kennst du, Aileen Donan Castle, einfach mal googeln, du weißt sofort, welches Schloss oder welche Burg ich meine. Und da wurde eben die Außenszenen bei Katos Burg gedreht. Ja, also wenn du ein Fantasy-Buch suchst, wo es mal so, wo es dieser klassische Kampf zwischen Gut und Böse behandelt wird, aber auch die Sehnsucht nach Liebe, nach Zugehörigkeit, wo Themen wie Einsamkeit verarbeitet werden, die Suche nach einer Vaterfigur, also etwas, wenn du danach suchst, dann ist Mio, mein Mio wirklich ein tolles Buch und es ist eben auch sprachlich so unglaublich schön. Und schließlich kommen wir noch zum fünften Buch. Ich sehe gerade auf die Uhr und sehe, okay, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Die 30 Minuten, die ich eigentlich immer so anstrebe, habe ich schon längst überschritten. Ja, ich könnte über die Werke von Astrid Lindgren einfach unglaublich lange erzählen. Wahrscheinlich könnte man auch zu jedem einzelnen Buch eine einzelne Folge machen. Aber es soll hier ja so einen kleinen Überblick geben. Also, ich beeile mich mit dem fünften Buch. Das ist Carlson vom Dach, Carlson Pawtucket. Erschien 1955, auch hier gibt es drei Bände. 1962 kam Carlson fliegt wieder und 1968 der beste Carlson der Welt heraus. Ja, der beste Carlson der Welt, das trifft es schon, das ist eigentlich das Entscheidende. Carlson, das sagt er zumindest selber von sich, er ist eigentlich der Beste in so ziemlich allem. Lillebror, oder eigentlich Svante Svantesson, der siebenjährige Junge, der so die Hauptfigur neben Carlson ist, ja, der fühlt sich gar nicht so als der Beste von allem. Dieser kleine Junge lebt in Vasastan in Stockholm in einer Wohnung recht weit oben und er fühlt sich oft einsam. Und oft hockt er so am Fenster und schaut hinaus und ist ein bisschen traurig, melancholisch. Doch eines Tages fliegt am Fenster ein etwas dicklicher Mann mit Propeller auf dem Rücken vorbei. Das ist Carlson. Und dieser Carlson ist selbstbewusst, chaotisch, er spielt Streiche, ständig am Streiche spielen, oft zum Leidwesen der Erwachsenen. Selbst beschreibt er sich als ein wacker, o jenem klug, o logom schock Mann, ist in der bester Ohr. Also ein schöner, rundum kluger und angemessen dicker Mann in seinen besten Jahren. Er ist aber ziemlich klein, muss man dazu sagen. Ja, und er hat auf einem Hausdach neben einem Schornstein ein kleines Häuschen. Ja, er ist durch und durch von sich überzeugt und ist eben Weltens Bester, also der Beste der Welt, in so ungefähr allen Dingen. Weltens Bester Carlson, so heißt auch die Verfilmung von, ja, natürlich, Olle Hellboom. Ja, der selber sagt, ich bin der Beste der Welt, aber eigentlich ist Carlson damit ja auch ein recht unsympathischer Zeitgenosse. Er ist nicht nur arrogant, er ist auch selbstsüchtig, er ist gierig, er ist unzuverlässig, rechthaberisch. Also eigentlich eine Ansammlung von Eigenschaften, die alle nicht so wahnsinnig sympathisch sind. Zum Beispiel gleich zu Beginn, da zerstört er Lilleprodors geliebte Dampfmaschine. Was er aber selber nicht so schlimm abtut, obwohl es eben für Lillebror sehr, sehr schlimm ist, sehr tragisch ist. Also ein eher unsympathischer Zeitgenosse, aber, und das ist, Astrid Lindgren macht das wirklich faszinierend, man schließt ihn dennoch irgendwann ins Herz. Und Lillebror macht das sowieso. Zwischen den beiden, zwischen Carlson und Lillebror, entsteht eine tiefe Freundschaft. Und zusammen erleben sie viele Abenteuer, fliegen über Stockholm. Sie vertreiben unter anderem auch die Einbruchsdiebe Fille und Rulle, die in Vasastan ihr Unwesen treiben. Und Lillebror, der gewinnt dadurch an Selbstvertrauen und an Mut durch diese Abenteuer mit Carlson. Das heißt, darum geht es auch ganz besonders neben dieser schrägen Figur von Carlson und den Abenteuern geht es vor allen Dingen auch darum, wie Lillebror von einem Jungen, der so unscheinbar ist, der sich wenig zutraut, zu einem selbstbewussten Jungen, der Mut hat. Ganz witzig bei Carlson vom Dach, es gibt da neben dieser Verfilmung von Olle Hellboom im Schwedischen auch noch drei sowjetische bzw. russische Verfilmungen. In der Sowjetunion, da wurde Carlson vom Dach mega populär. Boris Pankin, der war mal sowjetischer Botschafter in Stockholm, der sagte einmal, dass Carlson vom Dach fast so populär in der Sowjetunion sei wie die Bibel. Also, das heißt ja schon einiges. Hier gab es auch zum Beispiel eine eigene Carson-Briefmarke. Das ist wirklich ganz interessant, dass der sich hier so durchgesetzt hat. Warum, weiß ich nicht genau. Ich habe da mal Johann Palmberg, den Urenkel von Astrid Lindgren, auch mal gefragt. Und er selber sagte auch, ich weiß es nicht, ich kann es nicht so richtig sagen, warum das so ist. Warum gerade Carson vom Dach? Aber es ist so. Also mega populär in der Sowjetunion oder später in Russland. Ja, das waren mal die ersten 5 Werke von Astrid Lindgren. Pippi Langstrumpf, Wir Kinder aus Bullerbü, Kalle Blomqvist, Mio, mein Mio und Carson vom Dach. Da fehlen natürlich noch einige, auch einige große, wie Michel beispielsweise oder Ronja natürlich. Und die kommen natürlich auch noch. Die werden dann in einer weiteren Folge, die entweder in der nächsten oder in der übernächsten Woche erscheint, dann vorgestellt. Also hier mal 5 Bücher, so als ersten Überblick oder ersten Einblick in die Werke von Astrid Lindgren, wenn du vielleicht auf der Suche bist, ja, welches Buch will ich denn jetzt beispielsweise vorlesen? Welches eignet sich ganz besonders für mein Kind? Dann hast du hier vielleicht mal so einen ersten kleinen Überblick. Und ich finde auch, einige Bücher lohnen sich auch wieder als Erwachsener neu zu lesen. Wir Kinder von Bullerbü, da habe ich persönlich so meine Probleme. Ich finde es ein bisschen, ja, irgendwann ein bisschen langweilig, weil so keine richtige Spannung aufkommt. Aber andere Bücher, die lohnen sich. Pipi-Bücher immer, weil sie einfach witzig ist und weil da so viele so Sinnsprüche vorkommen, die man vielleicht als Kind manchmal gar nicht so in ihrer Gesamtheit erfasst, aber die als Erwachsene total spannend sind. Mio, mein Mio, weil es einfach sprachlich eine ganz, ganz toll geschriebene Geschichte ist. Oder auch Carson vom Dach. Auch das finde ich als Erwachsene zu lesen nochmal richtig schön und witzig. Ja, würde mich mal interessieren, welche so deine Lieblingswerke sind von Astrid Lindgren. Schreib da gerne an elchkuss@elchkuss.de. Oder prinzipiell, was du von Astrid Lindgren denkst, ob du denkst, die ist heute veraltet oder aus der Zeit gefallen, weil sie ja doch schon ja ihre Werke alle in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren entstanden sind. Ist sie deswegen so ein bisschen, ist es vorbei, die Astrid Lindgren-Zeit? Oder sagst du, nein, die Werke sind nach wie vor hochaktuell? Wie siehst du das? Würde mich sehr interessieren, wie du über Astrid Lindgren und ihre Werke und ihre Figuren denkst. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst. Freue mich auch auf die nächste Woche dann wieder. Oder auf die übernächste Woche, wenn es weitergeht mit Astrid Lindgrens Werken. Bis dahin, hat es so bra, wie Hirsch. Elchkuss, der Podcast für Schweden.